Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parlando. Heute aus der Hamburgischen Staatsoper. Mir gegenüber sitzt ein großer Fachkollege. Die erste CD von ihm hielt ich noch vor meiner eigenen sängerischen Ausbildung in den Händen. Es war die berühmte Einspielung meiner Lieblingsoper Le Nozze di Figaro unter Claudio Abbado, in der mein heutiger Gast dem Grafen seine imposante Stimme verleiht. Seine Karriere ist bis heute beachtlich. Er ist auf allen großen Bühnen und Festivals dieser Welt zu Gast und sowohl sein Opern- als auch sein Liedschaffen sind hinreichend auf Platte dokumentiert. Und spätestens, wer wie ich in den 2000ern mit der Opernwelt in Berührung kam, wird mit seinem Namen viel verbinden. Ich begrüße ganz herzlich den wunderbaren dänischen Bariton Bo Skofus.
Dankeschön.
Wer noch deine Aufnahmen aus der ersten Hälfte der 90er Jahre kennt, dem wird aufgefallen sein, dass da auf den Covern der Name Boje Skofus steht. Wann und wieso wurde aus Boje Bo?
Ja, also das wurde eigentlich gar nicht, weil ich heiße Bo, Boje Skofus, das ist, ich habe alle drei Namen. Und es war eigentlich damals, wo ich angefangen habe, in 88 habe ich ja in Wien debütiert als Don Giovanni in der Volksoper. Und da war ja auch ein sehr großer Fachkollege von uns, der Direktor, nämlich Eberhard Wächter. Und dieses Gespräch, was ich mit ihm hatte, hat gesagt, ja, also Sie haben so viele Namen, Sie können nicht alle Namen brauchen. Das sieht nicht gut aus auf dem Plakat. Bo ist so kurz, Boje ist gut. Ja, also nehmen wir Boje Skofus, das passt. Ich habe nicht mal Mu oder Me gesagt, er hat das entschieden. Und dann war das natürlich so, dann habe ich da einen Exklusivvertrag mit Sony bekommen und bei Deutsche Grammophon habe ich was aufgenommen und so. Und dann wurde dieser Name einfach übernommen. Und es war dann so, wo noch mehr Platten mit Sony erschienen, dann haben die Amerikaner sich beklagt, dass niemand Boje aussprechen konnte, weil er auch, also wenn du das sagst mit der Bade, wo ich das aufgenommen habe, diesen Figaro mit ihm, also er hat ja auch nicht richtig gewusst, wie man das, also Boji oder,
ach so.
Oder hat mir immer Boje genannt, ja. Und das war schon ganz, ganz komisch. Aber dann habe ich gedacht, ja, wir können ja, mein ersten Name ist Bo. Ja, das ist viel besser, das kann jeder aussprechen und so. Und dann wurde das geändert damals. Das war eigentlich Sony war da schuld daran.
Ja, lustig. Denkt man gar nicht, was man bei so einem kurzen Namen alles dann falsch aussprechen kann.
Ja, ja.
Wir befinden uns hier, wie gesagt, in den Räumen der Hamburgischen Staatsoper. Auch ein wahnsinnig wichtiges Haus für dich. Du hast hier, ich glaube, 91 das erste Mal auf der Bühne gestanden mit dem Guglielmo. Das heißt, wir feiern gerade quasi dein 30-jähriges Hausjubiläum.
Ja.
Angefangen als Guglielmo, es folgten Wildschütz, Don Giovanni, Wozzeck, Lear, schließlich Eisenstein, den du auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Inszenierung hier gesungen hast. Mhm. Mit welchen Gefühlen kommst du immer wieder hier in die Hansestadt?
Ich bin wahnsinnig gerne hier, weil das natürlich sehr nah an meiner Heimat ist und man fühlt sich als Däne eigentlich sehr dänisch hier, lass uns so sagen, weil das ist doch wirklich im hohen Norden und das Klima ist ungefähr das gleiche, was wir in Dänemark haben und auch die Mentalität ist sehr ähnlich. So, das hat mich eigentlich, also ich war immer wahnsinnig gerne hier und ich könnte auch sehr gut zu meinen Eltern, jetzt ist mein Vater leider verstorben, aber meine Mutter lebt noch und mit dem Auto ist das so ungefähr 3,5 Stunden, 4 Stunden von hier und das war immer ein guter Aufwand, hier zu sein, dass ich auch meine Eltern besuchen konnte. Und das ist immerhin, ich wohne ja seit über 30 Jahren in Wien und da ist es doch ein bisschen länger.
Und du bist ja auch den größten Teil deiner Karriere freischaffend unterwegs. Aber gibt dir das so ein bisschen das Gefühl, auch immer regelmäßig an so ein Haus wie Hamburg zurückzukommen, dass man doch so eine Art, naja, Ensembletätigkeit hat, irgendwas, so ein gewohntes Umfeld?
Es ist natürlich so, es für uns Freelance-Sänger ist es meistens so, dass man gewisse Häuser hat, in denen man mehr auftreten als andere. Für mich war das immer Hamburg, es war München und es war Wien natürlich, die Staatsoper dort, weil ich auch dort wohne. Und das war so in Spanien, Barcelona vielleicht. Und das war so die Häuser, wo man immer hinkommt, wo man sich freut, dass es immer noch der gleiche Ankleider ist oder der gleiche, der einen schminkt und so. Und das verbindet natürlich auch in den vielen Jahren, wo ich da herumgereist bin, verbindet das unglaublich mit, dass es die gleichen Leute sind. Und das Traurige ist ja jetzt, da fangen sie alle an, ins Pension zu gehen. Und man denkt dann auch selber, Gott, ja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, also, naja.
Du stammst aus dem Land der Wikinger, des Smørrebrød und der kleinen Meerjungfrau, nämlich aus dem schönen Dänemark. Geboren bist du in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ikast.
Ja, ja.
Ja, eine Kleinstadt im Herzen des Landes. Wie bist du dort zur Musik, genauer genommen zur klassischen Musik gekommen?
Ja, das ist reiner Zufall dort. Also das ist ja eine Stadt, ich glaube, die ist auch nicht größer geworden, also seit ich weg bin. Da war immer so 10.000 Leute dort in dieser Stadt und es ist auch nicht mehr geworden jetzt, glaube ich. Und da passiert absolut nichts außer Fußball. Das war so eine große Sache dort. Aber klassische Musik war völlig daneben. Und ich muss auch ehrlich sagen, in meiner Kindheit, und so habe ich auch nicht viel darüber nachgedacht, überhaupt nicht. Ich komme aus einem ganz normalen Haushalt. Meine Eltern sind zwar musikalisch, haben gerne gesungen oder Klavier gespielt oder so irgendwas. Also wir haben ein Klavier zu Hause gehabt. Aber es war überhaupt nie die Frage, dass man davon leben sollte oder so. Es war eigentlich ganz komisch. Ich muss sagen, damals habe ich immer also die öffentlichen Schulen dort besucht und da war immer in jeder Schule, wo ich war, war immer eine fantastische Musiklehrer, der einen so motivieren konnte, dass wir auch am Nachmittag dorthin gegangen, einfach um Musik zu machen, gemeinsam. Und das war damals natürlich so Jazz oder Rock oder was wir gemacht haben. Ich habe Bassgitarre gespielt, ich habe in das lokale Brassband, dort habe ich Tuba gespielt und solche Sachen. Und es ist ja das, was völlig heutzutage fehlt. Also die Musikunterricht in den Schulen werden ja alles nur gestrichen. Und da war ich schon sehr privilegiert, dass ich immer so wahnsinnige tolle Musiklehrer haben, die einen dafür begeistern können, dass man wirklich freiwillig auch am Nachmittag dahin gekommen ist. Und das hat mir schon sehr geprägt und hat mich eigentlich den ganzen Weg auch in meinem, also wo ich in der Schule war, habe ich dann später im Chor gesungen und so weiter und so weiter. Aber alles auf freiwilliger Basis, weil es einfach schön war und diese Leute so toll waren, mit denen man gearbeitet haben. Ich kann mich erinnern, also wo war ich, 15, 16 oder 17 vielleicht, habe ich noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Und die haben eine relativ große so Schallplattensammlung, war es ja damals. Und natürlich war das in dem Alter, wenn die Eltern zu Hause waren, müsste man so Heavy Metal und Rock und so hören. Das war ja nicht cool, wenn man da klassische Musik hört. Aber wenn die nicht da waren, dann habe ich mir manchmal so eine Platte da aufgelegt. Und da kann ich mich genau an eine Aufnahme erinnern. Es war ein Rigoletto mit Cornel McNeill und die Rere Christ und Nikolai Gedder. Und das habe ich aufgelegt und ich war fasziniert von, dass man so viel Lärm machen kann ohne Mikrofon und dass man so singen kann auch und es war einfach auch eine ganz tolle Aufnahme, muss ich sagen. Und dann hat man da irgendwie versucht, das nachzumachen in irgendeiner Art und Weise, war sicher furchtbar.
Spielerisch halt, ja.
Ja, aber es war sicher, es war ganz lustig und wo ich dann, also das heißt ja bei uns Gymnasium, also das heißt, das ist die High School sozusagen, ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland
ist. Ja, Gymnasium, genau.
Ja, gut, das sind so die letzten 3 Jahre, bevor man anfängt zu studieren irgendwo und da habe ich auch fantastische Musiklehrer gehabt wieder und die haben dann gesagt, du hast eigentlich eine ganz gute Stimme, willst du nicht? Wir kennen einen Lehrer in Aarhus, das ist ja die zweitgrößte Stadt in Dänemark, Ja, wir können dich dorthin schicken und du singst da mal für ihn. Dann bin ich da hingefahren zu ihm, da habe ich gerade meinen Führerschein bekommen. Und da bin ich hingefahren zu ihm und ich kann mich auch genau erinnern, was ich gesungen habe da. Ich habe Rocco gesungen.
Wow.
Hat man auch nicht gehört.
Also das war Zufall oder hast du so dich eher in die bassige Richtung
orientiert? Ja, weil du denkst, ja, das ist so irgendwie so in dieser Richtung. Und da hat gesagt, ja, also könnte sich irgendwas vorstellen auch dabei. Und dann hat er gesagt, also wir machen jetzt einen Plan. Du nimmst jetzt Unterricht bei mir ein Jahr lang und dann versuchen wir nächstes Jahr auf das im Konservatorium in Aarhus. Und dann müsste ich zurück zu meinen Eltern da und habe gesagt, ja, also ich will Opernsänger werden. Und das war natürlich, also mein Vater ist fast geplatzt, ne, und hat gesagt, ja, aber vom Singen, da kann ja kein Mensch davon leben. Warum willst du nicht in eine Bank oder so irgendwas, da hast du eine gute Pension.
Und ganz so praktisch, ja.
Ja, ja, und da habe ich gesagt, nein, also ich würde das schon gerne. Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben mich sehr unterstützt, das war nicht das. Aber mein Vater hat gesagt, wenn du das machst, dann musst du auf die Universität, musst du dann Musikwissenschaft studieren, auch nebenbei, damit du immer unterrichten kannst.
Toll.
Und
sagen,
ja, okay, dann mache ich das. Ja, aber das war mir, das war nur halbherzig, muss ich sagen.
Aber du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht, ja, ich habe es gemacht. Aber da habe ich ja gesehen, dass die Leute, die dort Musik studieren, ist nicht die Ausübende sind.
Ja, ja.
Und die konnten so wahnsinnig viel über Musik reden und bla 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 und alles mögliche. Sobald es dazu kam, irgendwas selber zu machen, Musik, dann haben sie 10 Daumen gehabt und war völlig unmusikalisch.
Ja, verstehe.
Und das war nicht so mein Ding. Also ich habe das 2 Jahre durchgezogen und dann habe ich gesagt, jetzt ist genug. Und dann habe ich eben die Aufnahmeprüfung bestanden fürs Konservatorium und bin da reingekommen.
Es gab auch, glaube ich, mal den Plan B, Medizin. Stimmt das?
Ja, also das war so immer so ich würde nicht sagen zweite Wahl, weil das hätte ich eigentlich wahnsinnig viel lieber 2 Jahre Medizin studiert als 2 Jahre auf der Musikuni. Das hat nicht viel gebracht, fände ich. Aber das war so, wenn es zu nichts geworden ist, dann hätte ich da zurückfallen können. Mhm. Und ich war ja noch, wo ich angefangen habe zu studieren, war ich 20 Jahre oder 19. Also so, man hätte das auch später machen können. Aber das war so Plan B, ja.
Und hattest du zu der Zeit, Gott sei Dank hat ja dann die Musik überwogen, hattest du schon konkrete Vorbilder? Bist du in Vorstellung gegangen? Hast du dir dann weiter Platten angehört? Gab es so einen Hausgott für dich?
Also es gab schon damals, wo ich schon angefangen habe zu singen, es gab also absolut zwei Personen. Der eine war damals, den habe ich dann später getroffen, das war eigentlich ganz lustig, aber der war ein Bariton, den ich wahnsinnig toll fand. Da war es der Cheryl Milnes.
Mhm.
Und den fand ich immer wahnsinnig super gut. Und ich habe 1000 Platten mit ihm immer gehört. Und er hat ja eine Bombenhöhe gehabt. Also wirklich unglaublich. Alle haben gesagt, ach, der ist kein Italiener Bariton. Mhm. Und der ist nicht der Richtige. Aber ich fand das wirklich ganz, ganz toll.
Habt ihr zusammen gesungen?
Nein, wir haben nie.
Weil er hat ja sehr lang gesungen noch.
Ne? Der hat sehr lang gesungen. Ich habe den später an der Met getroffen. Also, aber nur so Hallo gesagt. Es war für mich, weil er so ein Gott für mich war schon erstaunlich, gegenüber denen zu stehen. Also so. Dann war der zweite, was mit mir überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat mich nur wirklich fasziniert, diese Stimme von George London.
Oh ja.
Das war einfach da, wo man da Wotan oder so irgendwas mit ihm, da sitzt du einfach nur mit offenem Mund.
Und staunst, ja.
Und denkst, mein Gott. Dann habe ich dann auch später an der Met, komischerweise, also bei so einer Gesellschaft habe ich, er war ja mit einer relativ jungen Frau verheiratet und die habe ich dann getroffen. Und das war eigentlich sehr wahnsinnig nett und die hat mir dann, weil ich so von ihm geschwärmt hat sie mir wirklich Privatfotos von ihm geschenkt und so, die habe ich noch zu Hause. Und das war schon ganz toll, also dass man so nah an diese Leuten auch kommt.
Dann kam das folgenschwere Jahr 1988. Du hast es schon erwähnt, die Volksoper Wien wo du nämlich die Titelrolle im Don Giovanni übernommen hast. Erzähl mal, wie kam es zu diesem für dich so wichtigen Schritt?
Also mein Leben besteht aus lauter Zufälle, glaube ich, also, weil das war auch wieder ein Zufall. Also ich habe das Jahr vorher, 87, einen Kurs gemacht in Dänemark mit zwei sehr berühmten Sängern, Walter Berry und Sena Jurinac. Und die haben dann, wir haben da oben in Skagen, also wo die zwei Meere zusammenfließen, Ost- und Nordsee, gab es immer das dänische Gesangsgesellschaft, die haben immer einen Kurs gemacht dort jeden Sommer und das war traumhaft. Wir haben es nicht sehr ernst genommen, muss ich sagen, das war wahnsinnig viel feiern und man müsste dann auf halt, am nächsten Tag und müsste singen und das war manchmal nicht wirklich super gut. Aber
meistens geht es in dem Alter ja noch. Ne?
Ja, das war, das es war irrsinnig lustig und wir haben es wirklich lustig gehabt und ich habe dann mich mit Sena wahnsinnig gut verstanden und ich habe ihr gefragt, so, ich möchte eigentlich gerne weg von Dänemark, so, also, weil ich damals habe ich an der Opernstudio in Kopenhagen war ich. Ich habe gesagt, wenn du irgendein, ja, gib mir deine Telefonnummer und so. Und dann denke ich natürlich nicht mehr darüber nach. Mhm. Und dann zu Weihnachten klingelte das Telefon bei mir in Kopenhagen. Das war ja vor alles Mögliche, vor Handys und so, das war das Festnetz und jemand sprach Deutsch am anderen Ende. Mhm. Und ich habe gedacht, das sind meine Freunde von gestern Abend, die machen einfach Spaß und ich habe einfach aufgelegt. Ne? Und dann hat er nochmal angerufen, hat mit Englisch versucht und so. Und dann habe ich herausgefunden, dass es von der Volksoper in Wien ist.
Okay.
Und die sagen, ja, wir machen einen neuen Don Giovanni und wir wollten gerne, dass Sie kommen für einen Vorsingen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Vorsingen gemacht.
Ach.
Und sage, ja, wir zahlen den Flug und Hotel und so, Sie müssen einfach nur kommen.
Ach, so konkret war das dann?
Ja, das war, die haben gesagt, ja gut, da kann ich ja nichts verlieren. Ich musste erst mal auf die Karte schauen, wo liegt eigentlich Wien überhaupt.
Das war da gar kein Begriff.
Nein, das war überhaupt kein Begriff. Und dann bin ich da hingeflogen und man denkt ja auch, was macht man dann eigentlich? Also Vorsingen, das war für mich so, ich habe keine Ahnung gehabt. Ne? Und so, ich habe meinen besten Strick, Pullover angezogen und bin da hingegangen zu dieser Vorsingen und da war ja ganz viele andere Baritöne auch. Und dann stand ich so draußen und so habe dazugehört. Ich fand die wahnsinnig toll alle, es war ja irre. Und die haben dann immer, es wurde mir gesagt, also das ist auf Deutsch, ob ich die Champagner-Arie, die Canzonetta und den ganzen Schluss auf Deutsch vorbereiten konnte. Sag, ja, das kann ich schon. Aber diese Weihnachtsferien war weg da.
Hattest du ein bisschen Berührungspunkte mit der deutschen Sprache? War die jetzt
nicht wirklich
bekannt?
Toll. Also wir haben ja immer Deutschunterricht in der Schule in Dänemark. Das hat jeder, das muss man haben, weil wir sind doch so nah an Deutschland auch. Und also außer Schuldeutsch habe ich keine Ahnung gehabt und ja, aber ich habe das irgendwie geschafft und das ist ja komisch, die haben da, wenn die dann fertig sind mit dieser Champagner, dann lachen sie alle. Ah, das muss ich auch machen. Haben wir gedacht, okay, das mache ich dann auch, ja. Aber ich habe dann vorgesungen und die haben mir alles singen lassen da und dann hieß das, ja, können Sie in die Direktion gehen, ja, im vierten Stock da in der Volkshupe. Ja, bin ich da hingegangen und da stehe ich vor der Tür und da steht dann auf der Tür, steht Eberhard Wächter.
War dir das ein Begriff schon?
Ja, ja, den habe ich natürlich gekannt, weil ich so, das ist ja komisch, ich habe doch einen Don Giovanni mit ihm, mit Giulini da dirigiert und da habe noch andere also Platten damals mit ihm gehabt. Eberhard Wächter, das ist ja komisch. Dann gehe ich rein und steht er da. Ne? Und ich denke, das ist ja interessant. Habe ich ihn gefragt, haben Sie auch vorgesungen für den Don Giovanni? Oh Gott. Und dann hat er natürlich so, nein, wir wollen Sie engagieren dafür. Und ich sage, aha, das ist ja fantastisch. Ja. Und wie stellen Sie sich das vor? Ja, wie ich mir das vorstelle. Ja, also wir können ja nicht von Kopenhagen immer einen Flug bezahlen, dass sie da dauernd hin und her fliegen. Nein, nein, habe ich gesagt, ich möchte ja gerne ins Ensemble. Und also, da habe ich ja sofort gesehen, er war ganz schnell, ja, das machen wir sofort. Sie kriegen so und so viel, also erste Jahr so und so viel Geld und zweite Jahr so und so viel Geld. Sie müssen nur da unterschreiben. Es ging innerhalb von 3 Minuten.
Aber da ging es um das Volksopernensemble, wirklich, noch nicht Staatsoper.
Das war Volksoper. 2 Jahre war mein Vertrag dort. Und ich habe hab gesagt, wenn ich da komme, da war in Dezember Premiere, ich sollte im September anfangen. Mhm. Dann sage ich, ich möchte nichts machen, bevor ich diese Premiere hinter mir habe. Ja. Also andere Rollen. Sage, nein, nein, selbstverständlich nicht, das machen Sie. Das war dann eigentlich so, also ich wurde dort engagiert, ich habe alle Zeltpfahle aufgebrochen in Dänemark und bin da hingezogen, ganz alleine. Und das war schon ein Riesenschritt, aber ich war völlig überzeugt, dass das das Richtige war. Und dieser Premierentag stand immer noch so, das war, ich kann mich erinnern, das war 17. Dezember 88. Und ich denke, Gott, wenn das vorbei ist, dann fängst du wieder an zu leben. Ne? Und das war so eine spektakuläre Inszenierung von
Marelli. Ne?
Marelli, genau, das glaube ich, ungefähr das Gleiche war hier in Hamburg auch, ja. Und das war so ein Höllenpfad mit so einem 5 Meter langen Tisch, wo man da hochklettert und dann rutscht man hinunter in der Höhle. Und ich denke, wenn ich da unten angekommen bin, dann ist das alles vorbei. Aber da hat das professionelle Leben angefangen, weil da kommst du an da unten und dann denkst du, ui, da warst du hinterher, da musst du aufpassen, da musst du den Dirigenten anschauen und du kannst das nicht so machen, du musst ein Auge dort auf das. Und da fing das an, dass du nie dich zurücklehnen kannst, dass du nie zufrieden war mit irgendwas. Das habe ich nur nicht gewusst, dass es so ist, aber das war es. Das war einfach so, wo man sagt, Gott sei Dank, also ich denke, ein Künstler mit Respekt vor sich selber geht nie aus der Bühne raus und sagt, heute war ich so gut, besser geht's nicht.
Das geht ja auch bis heute so, ja.
Nein, das ist unmöglich. Man kann ja nicht sagen, da ist immer irgendwas, was man besser machen kann. Also das fing eben dort an.
Und das war deine wirklich erste Opernpartie?
Ja? Ich war noch nie auf der Bühne vorher.
Aber wie war das dann? Also warst du sofort bei dir? Konntest du wirklich diese ganzen Kräfte dann auf Geheiß loslassen? Oder warst du auch unsicher und dachtest, oh Gott, überlebe ich hier?
Am Anfang schon, aber ich meine, ich habe ja gar nicht gewusst damals, wie schwierig das eigentlich ist und ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht. Es war ganz klar für mich, dass ich das mache, weil ich war völlig blauäugig und bin da durch die Wand gestürzt und bin durchgekommen. Also irgendwie, das war völlig Wahnsinn. Wenn man das wenn man da ein bisschen darüber nachdenkt, dann war das völlig Wahnsinn.
Aber die Naivität und die Unwissenheit hat geschützt. Ja?
Also völlig. Und das gab es ja auch damals, wo das schlag ja ein wie eine Bombe in Wien. Und das war ich überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ich war nicht vorbereitet darauf, dass danach Camerbado, Mutti, beide mit der Bitte, ich soll doch bitte bei denen auch Giovanni machen. Und dann war der Eberhard Wächter sofort gesagt, nein, es kommt nicht in Frage, er ist hier bei mir engagiert.
Also der hat sich deiner gleich angenommen und total. Hat aufgepasst. Ja.
Und das war, ich war natürlich stinkesauer, warum darf ich das nicht machen? Du bist hier engagiert und fertig. Und der hat so recht gehabt. Wenn ich damit angefangen hätte, dann würde ich heute hier nicht sitzen. Also ganz, ganz sicher nicht.
Ich glaube, so eine Leute gibt es heute noch zu wenig, oder? Eben jemand, also ein Direktor wie Wächter, der eben auf seine Sänger wirklich aufpasst, der eben auch in Worten mitredet, oder?
Wie siehst du das? Also das ist eine Seltenheit geworden heutzutage. Damals war das eher natürlich, dass man ein Ensemble-Pflege hatte, sozusagen. Und das war, ich muss sagen, also ich habe einen Wahnsinn Glück gehabt. Also der hat mich angenommen wie sein eigener Sohn. Und der bestand darauf, dass wir, er war immer per Du mit mir, ich immer per Sie mit ihm natürlich. Und er bestand immer darauf, dass alle Partien, die ich machen müsste, will er mit mir einstudieren. Ja. Und ich meine, das war eine Gabe. Meinen ersten Danilo in der Volksoper habe ich alles mit ihm einstudiert. Und er hat mir natürlich alles erzählt. Er war ja selber ein super Danilo. Und Falke habe ich, ich habe dann keinen Eisenstein gemacht, aber Falke habe ich gemacht damals und er hat mir alles erzählt. Wir haben Tannhäuser, ich meine, weil da kam es ja schon damit, dass er hat gesagt, ich werde neue Staatsoperndirektor und ich nehme sie mit in die Staatsoper. Und das Erste, was sie dort singen, war das, was er auch als sein Debüt in der Staatsoper, das war Silvio in Pagliacci. Und er sagt, das singen Sie zuerst und dann machen Sie den Tannhäuser, den Wolfram. Ja. Ja. Und den erarbeiten wir jetzt. Dann ist er ja leider so wahnsinnig früh gestorben. Wir haben nur zwei Akte, die ersten zwei Akte haben wir nur geschafft. Aber das war tolle, tolle Arbeit mit ihm. Also das sowas gibt es nicht mehr.
Also ihr habt wirklich alles gemacht, gesangstechnisch, stilistisch, alles, was man sich wünscht, ja?
Ja, eigentlich schon. Also er konnte nicht so viel mehr, er war immer heißer, nach 10 Minuten konnte er nicht mehr singen, aber hat fantastisch Klavier gespielt.
Ne? Ach so.
Ja, der war ein super Pianist und er hat natürlich alles erzählt, was man da denken muss und jetzt musst du daran denken, dass das und das kommt und du musst da ein bisschen aufpassen und das war schon, also dass ich so ein Glück hatte, dass ich da hingefallen bin. Mhm. Das war einfach Wahnsinn. Also.
Wahnsinn. Und dann eben, du sagtest, der Wolfram, den hast du dann, ich glaube, in Linz debütiert, kurz vor der Staatsoper, ne?
Ja, ja, aber das war lustig, ja, mit Anna Thoma, die ist eine ganz liebe Frau, ja. Hans Sotin, ja.
Ja, das war eine Wahnsinnsbesetzung.
Ja, ja, völlig Wahnsinn. Tja, also das ist ja, aber das war ja auch da, wo ich, damit bin ja so einfach nur hineingeplatzt. Das war ja auch, wo ich dann diesen Silvio gemacht habe im Pagliacci. Das war der Rückkehr von Carreras. Nach seiner großen Krebserkrankung ist er zurückgekommen an der Staatsoper und sollte zum ersten Mal Canio singen. Und also ich kann mich erinnern, wo man da, man konnte nicht einmal aus die Oper vom, also Bühnentür kommt man gar nicht raus, weil die Leute lagen schon tagelang für die Stehplätze um die Oper herum. Also das war so, wo man denkt, mein Gott, also so gut sind wir auch gar nicht, dass die da tagelang liegen müssen. Also das war eine Stimmung dort, die es ja auch leider heute nicht mehr gibt. Ne?
Diese goldenen Zeiten irgendwie nicht mehr, ne? Wo die Oper wirklich das Stadtgespräch auch war. Ne? Eben wie du sagst, tagelang haben die Leute sich um Karten bemüht.
Ja. Unglaublich. Also das war unglaublich. Und da war ja so ein Zusammenhalt auch, dass Leute sind mit Essen gekommen für die Leute, die dort liegen, für die Karten. Und das war schon, erstaunlich. Also das war wirklich, ja, das war was ganz anderes. Später habe ich das auch mit Placido gemacht, auch die gleiche. Das war diese Inszenierung von Ponell, die dort war die war sehr, sehr schön.
Und die Cavalleria und
Pagliacci. Ja, Cavalleria und Pagliacci, das war schon sehr gut. Aber dieser Enthusiasmus für die Oper, das fehlt schon ein bisschen heute.
Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, auf welchem Level du eingestiegen bist, mit welchen Partien, mit diesen Kollegen. Hast du in deinem Leben jemals eine Wurze gesungen, eine sogenannte?
Was ist das?
Kleine Partien.
Nein, eigentlich, ja, also gut, ja, da ist der Wächter hat darauf bestanden, dass ich glaube, das war so das zweite oder dritte, was ich machte da in der Volksoper, das war der Sprecher.
Ah, in der Zauberflöte.
Der Zauberflöte. Und ich habe es gehasst. Ich sage, nein, das ist eine wunderbare Partie. Sie können dann in der Pause schon nach Hause gehen und das müssen Sie unbedingt machen. Und so, ja gut, dann mache ich das. Ja, aber das war auch so eine komische Inszenierung von Jérôme Savary damals, das kann ich mich erinnern. Ich habe das gehasst.
Für einen Jungsänger natürlich eine nicht so dankbare Partie.
Ach, das war furchtbar. Ich fand das Zeitverschwendung. Aber bitte, ich habe es gemacht und auch eine Rolle, die ich dann auch, also eine ganz viel gesungen habe und die ich eigentlich wirklich lieben lernte, das war der Freddy in My Fair Lady. Mhm. Das fand ich eine ganz tolle Rolle und da habe ich ja damals viele Vorstellungen mit Frau Bürgermeisterin damals, die Dagmar Koller in Wien, da habe ich viele Vorstellungen mit ihr gemacht, das war schon lustig.
Und Wien ist ja bis heute dein Zentrum geblieben. Du hast dort deine Familie gegründet, du lebst dort, singst regelmäßig in Wien noch, in allen Häusern. Also was bedeutet dir diese Stadt? Es ist wirklich Heimat geworden, ja?
Ja, also ja und nein. Also Wien ist immer so mit so einer Hassliebe irgendwie. Es gibt wahrscheinlich keine andere Stadt auf der Welt, wo so viele Angebote vorhanden ist, also kulturelle Angebote. Nicht nur musikalisch, sondern auch mit Museen und mit Kunst und mit alles. Das ist schon unglaublich was. Man kann wirklich man kann jeden Abend wählen zwischen 10 bis 15 verschiedene Sachen, die wirklich hochkariert besetzt ist. Und das zeigt mir eine andere Stadt, wo sowas möglich ist. Das ist fast nicht möglich. Dann ist natürlich ein bisschen die Frage mit der Mentalität. Das ist nicht ganz einfach für uns, die aus dem hohen Norden kommen, dort in den tiefen Südosten. Das ist sehr, sehr viel Ost, das muss man auch noch dazu.
Na klar, K&K, ne?
Und da habe ich noch, also immer noch ein bisschen Problem damit, muss ich sagen. Also diese... Ich bin gewohnt vom Norden, dass ein Wort ist ein Wort. Ne? Ja. Und was gesagt wird, das wird auch stattfinden. Mhm. Da muss man ein bisschen in
Wien, Abstriche machen.
Wien umdenken, weil so ist es nicht dort. Ja.
Bist du ab und zu noch in deiner dänischen Heimat?
Ja, also so wie es geht. Also besonders im Sommer, also muss ich zum Nordsee, weil das, also ich bin zum Teil dort aufgewachsen auch. Also meine Eltern haben ein Sommerhaus dort und das ist einfach für mich, das ist Dänemark. Also hohe Wellen und Sand und Dünen und so, das gehört dazu. Und wenn man in Österreich wohnt, ist das was ganz anderes. Na, da gibt es natürlich tolle Seen, aber das kann ja sozusagen das Wasser nicht.
Das Maritime fehlt komplett.
Total, ja. Und also das muss ich im Sommer, muss ich zum Nordsee und auch ein bisschen dort sein. Das tut mir auch gut.
Und arbeitsmäßig verschlägt es dich auch manchmal noch nach Dänemark? Wie sieht es da aus mit der Opernszene für dich?
Also Oper...
Oder schon, Konzert?
Ja, Oper schon gar nicht. Also das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Das Problem ist, dass die relativ kurzfristig planen dort und können nicht langfristig planen, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum, aber das ist anscheinend nicht möglich. Und es ist, also ich bin dann immer ausgebucht. Ich kann dann nicht plötzlich, wenn die sagen, nächstes Jahr machen wir das, das geht bei mir einfach nicht. Und Konzerte, ja, also wahnsinnig gerne. Also viele Liederabende mache ich dort. Da gibt es wunderschöne kleine Kammermusikfestivals, wo man sowas machen kann. Besonders im Sommer ist es wunderbar, dort zu sein. Auch mit den Orchestern dort mache ich regelmäßig Konzerte. Also ich komme schon dorthin, ja.
Du hast dein Repertoire zunehmend erweitert und auch recht jung schon Zugang zur Musik des 20. Jahrhunderts gefunden. Stichwort Alban Berg. Den Wozzeck hast du meines Wissens auch, glaube ich, hier in Hamburg zum ersten Mal gesungen. Wie ist das, so eine komplexe Partie in so komplexer Musik zu singen?
Also das war damals, wo der Ingo Metzmacher hier war, wo Konvitschny ganz viel gemacht hat hier. Und also Konvitschny hat sich gewünscht, irgendeinen untypischen Wozzeck. Ich war ja damals in den 30er Jahren, ich war 35 oder so irgendwas. Und ich war schon sehr skeptisch, also darüber. Ingo hat das nie dirigiert auch. Der Peter macht das auch zum ersten Mal und ich natürlich auch zum ersten Mal.
Aber schöne Voraussetzungen dann, ne?
Ja, das war ganz, ganz gut. Aber ich habe dann gesagt, ich will mit dem Regisseur reden, weil ich bin nicht ein normaler Wozzeck. Ich komme nicht da mit ein ausgeleiertes Hemd und so. Das sehe ich gar nicht, sehe ich mich überhaupt nicht da. So, ich bin nach München gefahren, da hat der Peter Tristan inszeniert damals und dann haben wir einen ganzen Nachmittag, wir haben geredet, er hat geredet einen ganzen Nachmittag. Und da muss ich sagen, nach diesen 3 Stunden Gehirnwäsche, was er mir da, dann war ich so begeistert für diesen Konzept, was er da hatte, das war unglaublich, dass ich sofort Ja gesagt habe und das war auch meine erste Arbeit mit Peter, was ja noch viel habe ich dann später mit ihm gemacht, aber das war die erste Arbeit und das war faszinierend, mit ihm zu arbeiten. Wir haben uns sofort super verstanden, das war mit Angela Denoke auch und eben mit Ingo und ich kann mich genau erinnern an die erste Probe, die wir, Herr Peter hat sein Konzept vorgestellt und da war der Chris Merritt, hat den Hauptmann gemacht und dann sagt Ingo, so, jetzt machen wir ein bisschen musikalisch. Und dann steht der Chris so auf und sagt, ja, excuse me. Ja, I didn't have time to learn the part. Und so, Totenstille. Ja. Totenstille. Aha. Ingo so, ja, aha, ja. Ja, dann fangen wir mit der zweiten Szene an. Und man denkt... Wenn ich so, also erstens wäre ich gestorben vor Angst, wenn ich da hin müsste und sage, ich, ein Hauptmann ist keine kleine Rolle.
Absolut, ja.
Und, aber er hat gewusst, dass er so wahnsinnig schnell lernt. Also hat das wirklich in einer Woche hat er das gelernt.
Und das saß dann?
Boah, ja, das war auch toll mit ihm, weil er so ein toller Schauspieler ist und so. Aber das war eben diese Wozzeck hier, die so anders war und... wo das war so diese typische demokratische Prinzip von Peter, dass alle mitreden können. Wir saßen immer in so einem herrlichen Kreis, bevor wir eine Szene gemacht haben. Und dann hat er erzählt, was er sich so vorstellt. Und was sagt ihr dann? Dann konnte jeder irgendwas dazu sagen. Und so, ja, das probieren wir gleich aus. Das können wir auch ausprobieren. Und das war so völlig demokratisch alles. Und alle könnten irgendwas dazu sagen. Was natürlich da hat resultiert, dass wir nach 3 Wochen waren wir schon fertig. Und wir haben 5 Wochen Proben gehabt. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Und haben wir alles wieder umgestellt und anders gemacht und so. Und das war eine super interessante Arbeit.
Also. Ist das sinnvoll? Also findest du das gut oder hat es auch
Da hat es gepasst. Also da hat es gepasst, muss ich sagen. Da hat es wirklich gepasst, weil es so auch das Prinzip von dieser Konzeption, was er dort hatte, war ja, dass jeder Mensch gleich ist. Ne? Mhm. Also da, deswegen haben wir alle einen Frack angehabt, alle Männer einen Frack, alle Damen im schwarzen Abendkleid. Mhm. Fertig. Da ist kein Unterschied.
Keiner hebt sich da ab.
Ja. Nein. Bis jemand, nämlich der Hauptmann, aus seiner Innentasche Geld rausnimmt und der andere hat nichts und wird zu Bettler. Mhm. Und da werden plötzlich das Hierarchie wird dort klar. Und das war ja auch so, also das einzige Requisit, was es überhaupt gab, war nur Geld. Das regnete von der Decke immer hinunter mit Geld, wo man sagt, geh doch runter und sammel das auf. Aber der Wozzeck hat gewusst, dann wird er ein anderer Mensch auch dadurch. Und das war, er ist ja in Geld ertrunken worden, ne, zum Schluss. Also es war so typisch Konvitschny, typisch Peter, gesellschaftskritisch und
große
so.
Große Bilder, ja.
Aber es war schon eine fantastische, es war ja auch eine legendäre Inszenierung ist es dann geworden. Das wurde so richtig Kult. Und das war so interessant, dabei zu sein einfach.
Und das hat dir sicherlich auch viel den Weg geebnet, eben in dieses Fach, oder?
Nicht nur in dieses Fach. Also da war ich noch zu jung, da um da weiter zu denken. Das habe ich nicht. Aber in dieser Spielweise hat es mir wahnsinnig gegeben, dass man darf nicht, dass die Sachen allzu konkret nehmen. Man muss das von ganz anderen Perspektiven auch sehen können. Und das hat mir sehr geholfen, jetzt auch weiterhin Rollen ganz anders zu gestalten, als man es normal machen würde.
Mhm. Später folgte dann noch Lulu und vor allem ging es für dich musikgeschichtlich immer noch weiter in die Gegenwart. Reimanns Lear, Riems Eroberung von Mexiko, Schreyers Hamlet, Krennecks Karl der Fünfte, die Liste lässt sich noch weiterführen. Du bist mittlerweile erste Wahl für neue Musik und auch für Uraufführung. Wie kam das? War das ein Wunsch von dir oder bist du da so irgendwie reingeschlittert?
Da ist man so ein bisschen, ich bin so ein bisschen da reingeschlittert, muss ich sagen. Und das ist schon Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich muss wahnsinnig aufpassen, auch immer noch, dass ich nicht Ja zu allzu viel sage, weil plötzlich sieht man dann den Kalender, also gut, hier im Corona haben, können wir ja gar nichts machen.
Gibt's keine
Kalender, völlig,
ja.
Völlig egal, was man macht, aber es sah manchmal so aus, dass ich plötzlich 3 Uraufführungen hätte und dann 2, was weiß ich, ein Prokofjew und ein anderen Ding oder so irgendwas, das sauschwer war zu lernen, in einer Spielzeit. Und da muss man sich wahnsinnig hüten davor. Ich habe mich immer interessiert für das, was heute geschrieben wird. Und ich finde das auch sehr wichtig für Sänger, dass sie sich damit beschäftigen, weil es kann nicht sein, dass wir einfach nur ein antiquiertes Stoff verarbeiten. Man muss sich auch auseinandersetzen, wie es heute ist und wie man das auch stimmlich umsetzen kann, weil das ist ganz manchmal gar nicht so einfach.
Also dir ist auch wichtig, dass die Oper weitergeht.
Also absolut,
absolut,
ja. Und es ist ja auch, es ist ja wahnsinnig interessant, mit einem Komponisten zusammenzuarbeiten, weil man sieht ja, wie das ist. Man kriegt dann manchmal so 20 Seiten per E-Mail, die man dann ausdrucken muss und dann fängt man an, ein bisschen zu lernen, weil die Komponisten, muss man ja leider sagen, werden selten rechtzeitig fertig. Das ist immer am letzten Drucker und ja. Man sagt, ja, gib mir doch irgendwas, damit ich anfangen kann, weil ich kann nicht plötzlich 200 Seiten in 14 Tagen lernen, das geht nicht. Ne? So, da kriegt man so und dann sagt man, von Tag 35 bis 78, das liegt aber wirklich zu tief für mich. Kann man da, einen Tag später hat man schon einen neuen Vorschlag. Also, und man sieht, das ist so, so läuft das einfach. Und wir sind natürlich auch, und das soll natürlich auch so sein, also mit Mozart zum Beispiel studieren wir jeden Punkt und jeden Strich und sowas.
Diskutieren uns da zu Tode, ja.
Ja, und wir machen dann und denken, ist das jemand Bindebogen oder ist das jetzt ein Legato-Bogen und so. Und der Mozart, also ich sage, nein, ich schreibe das ganz anders, wenn du willst, das ist völlig egal.
Hat er ja auch gemacht dann.
Das macht so ein bisschen ein bisschen locker, finde ich, wenn man weiß, wie der Vorgangsweise. Ich habe das genau auch mit, wo wir Eroberung in Mexiko in Salzburg gemacht haben. Da war so eine, also ich liebe ja den Riem heiß, er ist ein ganz toller Mensch und er war auch die ganze Zeit in Salzburg und wir haben mal einen schönen Abendessen und Weinessen zusammen gehabt. Das war immer sehr lustig. Aber da gab es ein traumhafter, also Duett zwischen, das war Angela auch, also zwischen wir zwei zum Schluss ohne Orchester. Und so hat das Stück geendet. Das war wunderschön, sauschwer zu singen, richtig. Und da war einfach, das müsste ich unten auf das tiefe Fiss zum Schluss und ich sage, das schaffe ich nicht mehr, all diesem Singen. Und dann kam, weil er hat keinen E-Mail, ne, dann kam ein Fax mit einer anderen Lösung. So, da hat er mir eine Lösung, da habe ich noch den Fax von ihm.
Ja, das muss man aufheben.
Ja, weil das war eigentlich ganz lustig. Aber sofort kam eine andere Lösung.
Aber können diese Komponisten, ich meine, wir reden jetzt hier mit Riem natürlich von einer Größe, aber können diese Komponisten auch noch ähnlich für Stimme schreiben, wie es eben vor mehreren hundert Jahren ein Mozart konnte, ein Strauss konnte, ein Beethoven?
Also ich finde schon, ja. Also wenn wir über die zwei großen deutschen Rs, also Reimann und Riem reden, dann ist das hervorragend. Die haben so ein Kenntnis von Stimmen. Also auch der Eibert, den ich ja sehr gut kenne, nachdem ich den Lier so oft jetzt gemacht habe von ihm und er fast immer dabei war. Und da hat eine unglaubliche Kundschaft von Stimmen. Man merkt, dass er auch den Fischer-Dieskau sehr viel begleitet hat selber. Und
für ihn hat er ja diesen
Lied komponiert. Er hat den Lied geschrieben für ihn, ja. Man merkt total, dass er da alles genau weiß, wie eine Stimme funktioniert. Das Gleiche ist mit Riem auch. Er weiß genau, wo es einem schwierig ist und wo es leicht ist und so. Das ist nicht bei allen so. Also das ist leider, da gibt es auch Komponisten, die sehr instrumental denken. Und da hat man manchmal ein bisschen ein Problem, dass es, wenn man dann dreifaches Fortissimo unten auf ein tiefes A oder sowas als Bariton, denkt man, das kann nicht gut gehen. Ja. Und da braucht man ein bisschen so Aufklärungsbedarf, ein bisschen, dass man sagt, so funktioniert einfach die Stimme nicht. Ja. Aber sonst interessiert es mich schon sehr, neue Musik zu machen.
Unterscheidest du da rein gesangstechnisch zwischen einer sehr klassischen Partie und ebenso einer modernen Opernpartie? Also gehst du da stimmlich anders ran oder ist das wirklich für dich eine Schule?
Nein, es muss das Gleiche sein. Du musst eine Technik haben, auf den du dich verlassen kannst. Und dann kannst du auch schreien und alles hoch und tief und so, dass wenn das alles sitzt, es muss einfach sitzen, sonst tust du dir weh. Und das kommt mit der Erfahrung. Also ich hätte wahrscheinlich nicht mit 30 das singen können, was ich jetzt singe. Das wär unmöglich. Das hätte ich nicht durchgestanden. Aber jetzt weiß ich genau, wie meine Technik funktioniert und ich kann das jetzt machen. Ohne mich. Also ich kann auch. Also ich habe immer gesagt, wenn man am nächsten Tag von sei es auch ein Karl der Fünfte, das ist ja wirklich das größte Baritonpartie, glaube ich, außer Hans Sachs. Ich glaube, da gibt es nicht länger als das. Du singst wirklich 2 Stunden durch. Also 2 Stunden ist eine riesenlange Partie. Aber wenn man am nächsten Tag nicht aufstehen kann und eigentlich eine Dichterliebe singen kann, muss nicht gleich am Morgen sein, aber am Nachmittag, dann hat man irgendwas Falsches gemacht. Und das muss drinnen sein, dass man das auch am nächsten Tag machen kann. Und bis jetzt, ich habe es nie versucht, aber man merkt ja mit der Stimme, dass es geht. Also, dass man sich nicht wehgetan hat.
Wie hast du über diese verschiedenen Fächer, über all die Zeit, deine Stimme pflegen können? Hast du regelmäßig noch Unterricht genommen? Oder wie hast du dich da irgendwie gesund erhalten bei diesem stressigen Betrieb?
Also ich habe immer Unterricht genommen, jetzt also schon seit längerem nicht mehr, weil ich selber so viel unterrichte. Ich denke, wenn ich nur das machen würde, was ich zu den Schülern sage, dann wird schon alles gut sein. Ja. Und dann muss ich mich auch mal ein bisschen ab und zu selber stoppen und sagen, hallo, was sagst du immer? Ja, ach so, ja. Nein, ich habe eine fantastische Lehrerin in Kopenhagen, die ist aber auch bald 80 jetzt, aber bei ihr war ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas Neues oder irgendeine Riesenpartie und irgendeine Brocken bewältigen müsste, das einfach nur um, man braucht ja nicht die ganze Partie, man braucht so 2-3 Stunden, damit man auf der richtige Spur ist. Ja. Und da war ich immer bei ihr und jetzt glaube ich, kann ich selber machen, weil ich ungefähr weiß, wie das geht und ich unterrichte auch sehr in der gleichen Richtung, wie sie unterrichtet. Aber sonst habe ich mich auch, muss ich sagen, mit dem ganzen Liedersingen eigentlich relativ gesund gehalten, weil es ist einfach eine Pflege, wenn man Lied singt, weil da musst du ein bisschen das Dampf ablassen, was man in der Oper braucht und eine andere Plastizität muss damit man das alles bewältigen kann. Und ich glaube, das hat mir sehr auch sehr gerettet in manchen Fällen, wo man auch, das ist auch anstrengend, wenn man auf einer Tournee ist, wo man jeden Abend einen Liederabend singen muss, das ist auch hart und du bist da 7 Tage durch. Da musst du auch die Sachen richtig machen. Ich habe vor ein paar Jahren Stefan Vlada ist ja mein fester Begleiter und ich, wir haben dann alle 3 Schubert-Zyklen mehrmals hintereinander gemacht. So 3 Tage und dann waren wir woanders 3 Tage und 3 Tage und 3 Tage. Und das ist schon, also erstens eine riesen Konzentrationssache und zweitens ist es auch eine unglaubliche Stimmpflege, was man da hinlegen muss.
Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin? Wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es ging ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Es ging ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Lass singen, Gesellas, rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach.
Niemand will ja ein Opernsänger da hören.
Ja, nicht mit all diesen negativen Klischees.
Nein.
Ja. Eben, du hast das gesagt, du hast die ganzen großen Zyklen gesungen, aber mit einem Zyklus, mit der Winterreise, hast du dir bewusst Zeit gelassen. Warum?
Also Winterreise habe ich erst mit 50, und das ist jetzt 9 Jahre her, habe ich angefangen, das zu singen. Mittlerweile habe ich das jetzt fast 50 Mal gesungen, aber trotzdem, ich habe immer bei dieser Zyklus einen Wahnsinns Respekt gehabt davor. Und also, wo ich noch mit Helmut Deutsch gearbeitet habe, hat er gesagt, ja, aber Schubert war ja längst in deinem Alter tot, du musst das jetzt singen, das geht ja nicht.
Ganz pragmatisch.
Ja, also ich meine, ich finde nur keinen Zugang, ich habe keinen Zugang gefunden da für dieses Werk. Und ich habe das oft gehört mit jungen Sängern, wo ich gedacht habe, warum singen sie das? Das sagt ja gar nichts, das sagt ja nichts aus. Ich kann mich erinnern, dann auch mit Helmut, der begleitet hat, da habe ich den Bernd Weichel gehört. Mhm. Und er hat das nämlich auch ganz, ganz, ganz spät gesungen, die Winterreise. Und das war so toll, das war so, weil er auch ein bisschen kämpfen müsste. Ne? Der war so am Ende seiner Karriere und der musste ein bisschen kämpfen damit. Und das hat diesen Zyklus einfach irrsinnig gut getan.
Das gab etwas Farbe da, ja?
Total. Und ich sage, wenn das alles so glatt geht und wenn man dann, also man kann ja viel sagen über den Fischer-Dieskau, ich habe den immer wahnsinnig bewundert, aber da gibt es ja eine erste Einspielung, glaube ich, von ihm, wo er 24 oder 25 ist und so. Das ist mir auch sowas von glatt, wo man denkt, deswegen hat er das wahrscheinlich auch, ich glaube, 3 oder 4 Mal aufgenommen.
Er war ja auch gar nicht glücklich mit seinen frühen Aufnahmen.
Nein, das. Ja.
Aber wie nähert man sich dann diesem Zyklus? Irgendwann hast du die Texte 100 Mal gelesen, hast du die Musik 100 Mal gesungen. Wie kommt das? Fällt das dann einfach vom Himmel, die Erkenntnis? Oder geschieht das nur durch die sich immer wiederholende Beschäftigung mit dem Stoff?
Ja, also ich arbeite meistens so, auch wenn ich einen neuen Opernpartie lerne, ich muss das singen. Ich muss es in die Kehle bekommen, ich muss es in der Stimme haben, damit ich genau die Funktion weiß, wenn ich dazu komme, weil meistens hast du keine Zeit. Mhm. Wenn du, also auch wenn du ein Konzert machst, wenn du einen Liederabend, kannst du ja nicht darüber denken, oh, jetzt musst du noch, musst du decken, dann musst du das machen. Das muss sitzen, das muss einfach sitzen. Mhm. Und deswegen singe ich wahnsinnig viel, also, und ich singe auch jeden Tag, immer noch.
Immer noch, jeden Tag?
Ja, das tue ich, jeden Tag, immer noch, drei Stunden jeden Tag.
Das beeindruckt mich zutiefst.
Nein, das muss ich. Deswegen sitz ich ja auch hier, also weil ich ja meistens, wo ich hinkomme, immer ein Zimmer in der Oper habe, damit ich reingehen kann und arbeiten. Weil ich muss einfach, ich muss singen. Ich hasse das, wenn ich, also so diese, in dieser Corona-Zeit, diese Quarantäne, was ich hier absitzen musste in Hamburg, bevor man hier arbeiten konnte, war für mich seit 5 Tage ein Qual. Einfach ein Qual. Du kannst ja nicht in der Wohnung mit anderen Leuten da. Also man kann
selten,
ja nicht da.
Ja.
Das tue ich mir auch nicht an. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich jeden Tag singe.
Trotz des Repertoires, was wir gerade angesprochen haben mit Wozzeck und Co. und Liedern, verblüfft mich immer wieder eines, dass egal wie modern dein Kalender aussieht, mit welcher Selbstverständlichkeit man immer wieder einen Mozart dazwischen findet. Ja, also beispielsweise jetzt eben ein Graf, den du dir immer wieder mal dazwischen setzt. Mhm. Ich glaube, Mozart ist schon auch ein sehr zentraler Komponist für dich, für deine Biografie. Eben, es fing damit alles an. Was bedeutet der für dich?
Das war immer so und das hat ja auch damit angefangen, dass ich Giovanni gemacht habe damals, ja, auf Deutsch. Mhm. Und dann kam auch der Figaro-Graf ein Jahr später in der Volksoper auch auf Deutsch. Und ich fand das super gut damals, dass wir auf Deutsch gesungen haben, weil bei uns war Leben in der Volksoper, weil die Leute verstanden haben, was wir singen. Dann habe ich das ja auch später auf Italienisch in der Staatsoper, das war vor der Textanlage dort. Und da war Totenstille, absolut Totenstille. Es war ernste Musik, ja. Und alle haben da gesessen und haben so getan, als ob sie wussten, worum es ging. Und deswegen bin ich ja auch mehr und mehr der Überzeugung, man muss einfach singen in einer Sprache, dass die Leute verstehen.
Es hat schon seinen Reiz, ja.
Und ich bin so ein Verfechter dafür, dass man wirklich viele, viele Stücke wieder auf Deutsch machen und wozu alle diese russischen Opern auf Russisch, wozu, für wen? Mhm. Ich kann verstehen, wenn das wirklich so ein Onegin ist, wo der Cantabile und wo das ist, dann ist es fein auf Russisch. Aber so ein Stück, was wir hier gemacht haben, zum Beispiel Nase von Shostakovich, absolut auf Deutsch. Das muss verständlich sein. Da ist so viel Text. Ja. Und wenn das auf Russisch ist, wo die Leute auch noch mitlesen müssen, dann haben sie ja keine Zeit zu sehen, was auf der Bühne passiert.
Eine Riesenbarriere, ja.
Und das Gleiche auch. Ich habe gerade in Wien jetzt Der feurigen Engel von Prokofjew gemacht. Das haben wir zwar auf Russisch gemacht, aber das wäre viel besser auf Deutsch, damit die Leute verstanden hätten, worum es eigentlich ging. Das war immer für mich, weil ich ja auch, also ich habe immer das ganz große Glück gehabt, mit verschiedenen ganz großen Dirigenten arbeiten zu können. Der erste, also war natürlich, das war ein Zufall mit Abbado, dass ich diese Figaro aufgenommen habe mit ihm, weil das war damals, wo der Samuel Ramey geglaubt hat, er sollte den, oder konnte den Grafen singen, ja.
Das wäre er gewesen.
Das wäre Samuel Ramey, ja. Das wäre er. Und ich glaube, er hat dann irgendwie gesehen, das ist doch etwas höher, als er gedacht hätte. Und die haben schon mit den Aufnahmen angefangen und okay. Er hat abgesagt.
Ah, oh, wow. Ja. Also die waren mittendrin.
Die waren mittendrin und dann war ich ja, damals gab es ja wieder noch kein Mobiltelefon. Ich kann mich erinnern, ich kam zu Hause und da wohnte, da habe ich noch eine Freundin gehabt und so, ja, die haben angerufen vom Musikverein, du sollst zurückrufen. Dann habe ich dann gesagt, ja, was machen Sie gerade? Ja, nichts, bin gerade nach, können Sie hierher kommen? Das ist ja, ja, klar, kann ich. Ja, weil der Abbado nimmt gerade Figaro auf mit, und der Graf ist ausgefallen. Ne? Also ja, dann komme ich rüber und dann war ich in dem, im Abbados Zimmer. Er sagt, können wir mal ein Rezitativ machen? Ja, also, da habe ich das gesungen. Ja, komm, dann geh mal rein und nimm das auf. So schnell ging das. Ich habe weder einen Vertrag noch irgendwas gehabt. Das war schon, ja, machen wir, dann nehmen wir das auf. Morgen nehmen wir das und das und das auf.
Aber hast du ihn da schon auf Italienisch gesungen?
Dann habe ich den zum Glück gerade auf Italienisch gesungen. Und das war schon, es war totaler Zufall. Ne? Alles war toll. Totaler Zufall. Und dann habe ich ja später, mit Mutti haben wir Così fan tutte gemacht. Und das war, puh, also Mutti ist ja ein harter Brocken, also so besonders was die Sprache anbelangt. Und das war immer so, hat so einfach nur mir gewunken, komm, Skofus, wir gehen. Und dann sind wir in ein Zimmer gegangen und er hat mit mir kohabitiert. Italienisch und alle Rezitative von vorne bis hinten. Aber ich meine, das war ein Riesenprivileg. Wer hat sowas gehabt?
Und das sitzt dann fürs ganze Leben wahrscheinlich.
Das sitzt total fürs ganze Leben und er hat mit mir die Sprache und sagt, nein, 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 so und... Also das war, ich war unglaublich privilegiert, dass ich solchen, den letzten und ganz großen Dirigent und ganz große, den ich bewundert habe, war Hanonkur, mit denen ich ja auch relativ viel gemacht habe und das war eine ganz andere, also eine ganz andere Art, Mozart zu sehen und eher meine Art auch, also habe ich herausgefunden nach einer Weile, das ist auch meine Art zu sehen. Man durfte ja bei ihm keine Rezitative singen, die müssen alle gesprochen werden, alles gesprochen, keine Töne, einfach nur ungefähr die Töne ansetzen, aber nicht singen, bitte nicht singen in Rezitativen. Und das war so interessant mit ihm. Letzte Figaro, was ich mit ihm gemacht habe, kurz bevor er gestorben ist, waren wir bei ihm in St. Wolfgang, beim Wolfgangsee, da hat er gewohnt in so einer riesen Burg fast. Und das Einzige, was es nicht gab bei ihm, also es gab ganz Gamben und Lauten und alles so Hang an der Wand.
Wie man sich's vorstellt,
alles
ja,
so,
cool lebt.
Ja, so alles, aber es gab kein Klavier. Und dann haben sie dort hinein so ein Elektropiano hineingestellt bei ihm da in dieser Burg. Und das sah so furchtbar aus. Und natürlich, weil das Concertus Musicus, die haben immer einen halben Ton tiefer gespielt.
Da konnte man einfach
den Knopf etwas drehen, dass der einen Halbton tiefer war. Und ich kann mich erinnern, das war die Elisabeth Kuhlmann, die hat den Cherubin gemacht. Und dann habe ich gesagt, Maestro, es ist also, wenn ich da nur sprechen soll, dann liegt es mir einfach zu hoch manchmal, weil ich muss singen, wenn ich da hoch muss. Nein, oktavieren Sie das. Und dann, manchmal geht's dann nach oben. Das ist wie so ein Bub, der in der Pubertät ist und die Stimme kippt dann manchmal rüber. Und ich meine, wer kann sich sowas erlauben, zu sagen, nur er. Ja. weil das war fantastisch und das hat so gut funktioniert, weil plötzlich hat man verstanden, dieser Halbwüchsige, der da immer versucht so, und dann geht die Stimme so.
Der Stimme auch, ja.
Und das war fantastisch, das hat so gut funktioniert.
Und das wurde auch gut angenommen?
Ja, ja, das, aber gut, alles zu der Zeit, was Sahn und Co. gemacht hat, das war einfach, das war auch einfach so wahnsinnig interessant, bei ihm zu sein, weil er hat gesagt, nein, ich glaube, das ist anders geschrieben. Komm, wir gehen jetzt in hat ja eine Bibliothek gehabt, da bist du umgefallen. Ne? Wir gehen jetzt hinein ins Bibliothek und dann hat er irgend so eine Faksimile rausgesucht. Nein, da sehen Sie ganz genau, da ist es so. Unfassbar. Und das war unglaublich interessant mit ihm.
Da erstarrt man ja fast vor Ehrfurcht und vor diesem
Total,
Wissen,
das war wunderbar. Also alles das, was ich da erlebt habe, das war schon unglaublich.
Ja, dieser Graf Almaviva, erstmals 89 auf Deutsch, in der Volksoper, dann in der Staatsoper, in aller Welt bis heute gesungen. In deiner Diskografie erscheint er ganze 4-mal auf CD bzw. DVD. Abbado, Halasch, 2-mal Harnoncourt. Du hast ihn gesungen von New York bis Salzburg, zuletzt glaube ich in Köln.
Ja, ja.
Wie hält man eine Partie, die man so lange singt, die einen so lange begleitet, irgendwie frisch, dass man immer noch Lust darauf hat, dass man irgendwie immer noch einen Ansporn hat, die zu singen?
Also es ist wahrscheinlich eine der Partien, die ich am meisten liebe, ist der Graf. Ich finde, man kann den so verschieden interpretieren. Das kommt auch genau, was für Leute man zusammenspielt. Das hängt wahnsinnig davon ab. Ich muss sagen, diese eine relativ legendäre Aufnahme und Aufführung, was wir in Salzburg 2006 gemacht haben, im Mozartjahr, hat mich uns sehr geprägt. Mit Klaus Gut, ein Regisseur, den ich wahnsinnig schätze und den ich hoch liebe, damals das mit ihm zu machen, und wir wollten alle was anders machen. Ich wollte nicht dahin und den ganz normalen Graf dort spielen, das war mit Anna Netrebko auch damals als Susanna. Und es wurde auch ganz anders, weil wir haben einfach beschlossen, ja, aber der Graf und Susanna, die haben schon ein Verhältnis vom Anfang an. Das ist da, und er ist ein religiöser Mensch, er versucht da loszukommen von dieses Verhältnis. Er schafft es auch und sie schafft es auch nicht. Und die müssen aber irgendwie versuchen, dass die Gräfin weiß das. Und er ist total eifersüchtig und er liebt auch die Gräfin, aber kann sich nicht trennen von Susanna und so. Das war hochkomplex, so dass er immer, und das war eigentlich sehr lustig, also weil der Klaus hat gesagt, ja, aber so ein, der hat viel zu hohen Blutdruck und er kriegt dann immer Nasenbluten, wenn das so ist, ja. Und das habe ich dann auch immer gehabt, dass ich das, wenn alles total zugespitzt, habe ich immer Nasenblut bekommen. Und das Publikum sagt, also das tut mir leid, das ist ja furchtbar, du hast immer Nasenbluten bekommen.
Super.
Nein, das war,
gut, ja.
War alles gespielt. Ah, so, das habe ich nicht gedacht.
Ja, da gab es so viele Details. Man hat das Gefühl, ich kenne es nur auf DVD,
ja.
Man musste es irgendwie 3-mal schauen, um alles zu sehen.
Nein, da war sehr, sehr viel. Der war sehr viel. Aber das war, hat mich sehr geprägt, auch die Art und Weise, das zu spielen, dass man auch was anderes damit machen kann.
Also da erfindet man auch eine Rolle wirklich neu, oder? Das ist dann eine neue
absolut.
Partie mitunter. Ne?
Ja, absolut. Aber wie gesagt, das hängt sehr davon ab, mit wem man spielt. Mhm. Und man reagiert ja auf die Leute. Und das wird dann auch so. Also es wird nie das Gleiche. Das kann nie langweilig sein. Also erstens kann Mozart, also die Ouvertüre, ich werde nie müde von dieser Ouvertüre. Das ist eine der besten Ouvertüren, die es gibt.
Das geht mir auch so. Wenn man diese paar Takte hört, man hat sofort Lust, oder?
Ja. Das habe ich auch mit Placido gemacht, wo er dirigiert hat.
Figaro hat er dirigiert?
Ja, hat er nicht gerade sein Fach.
In Los Angeles.
Das habe ich dort gemacht.
Und wie ging das?
War lustig. Also ich habe ja mehrere Sachen mit ihm gemacht, wo er dirigiert hat. Er ist ja nicht schlecht. Also der kann ja alles Mögliche. Aber das war, er hat immer so ein Schiss für die Ouvertüre ist schwer. Die ist wirklich schwer auch anzufangen. Ne? Mhm. Und hat immer zum Orchester, no, don't worry, I will give you 1, 2. Das hat er aber immer vergessen, weil er so nervös ist, jedes Mal, wo er rein müsste. Und dann hätte er immer so, und das war immer das Gleiche, aber...
Es war dann wirklich ein toller Tag, ja.
Ja, aber das war schon toll mit ihm.
Ja, in Salzburg war es ja auch, wo man dir oder wo Klaus Gut dir einen erwachsenen Mann auf die Schulter gesetzt hat, nämlich einen quasi Cherubinendouble für ausgerechnet diese wirklich sackschwere Arie. Wie geht man mit solchen Ideen um? Warst du da sofort offen für oder hast du da auch erstmal gesagt, Moment, ich würde gern lieber singen?
Nein, nein, also ich war, also Danunko hat es nicht gemocht. Da hat es nie, und da hat mir auch, also der war dagegen. Und ich habe Klaus gesagt, komm, wir versuchen es. Klaus wollte das unbedingt. Und ich sage, gut, in Ordnung, ich mache alles, was du willst. Und ich muss sagen, dieser junge Mann da, der also 80 Kilo wog, immerhin, war ein Tänzer. Mhm. Und er hat genau gewusst, wie er sich balancieren kann. So, weil er saß ja auf einem von meinen Schulter hier, also auf einer Seite, damit da ich nicht völlig zusammenknicke. Ja. Und er hat das eigentlich wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass man, also natürlich habe ich das gespürt, dass da jemand,
das hat's nicht einfacher gemacht,
dass da jemand sitzt. Aber der Hanunko hat es auch nicht einfacher gemacht, weil er jeden Takt ein anderes Tempo hatte. Mhm, dass man, also wollte mich wirklich dazu bringen, dass ich ihm anschaue und dass es irgendwie nicht stattfindet. Aber wir haben es doch irgendwie, haben wir das doch gebongt und er war eigentlich damit ja bei einer herrlichen, also das war ja auch mit Hanunko so, da kriegt man ja immer so kleine Zettelchen von ihm, wo er Noten aufschreibt und so, pass auf, und dann mit Rot und mit Blau. Und
das gibt es nach jeder Probe dann?
Oder? Ja, ja, da kriegt man so ein kleines Zettelchen von ihm, das war super, also es war, die habe ich alle noch.
Ich wollte gerade fragen,
ja, ja, die habe ich alle noch. Aufheben, ja. Die habe ich alle noch da hat er mir eine Karte geschrieben und so nach der Premiere und sagt, also ich habe einen ganz neuen Grafen erlebt, den ich voll akzeptieren kann. Und das war natürlich herrlich zu hören.
Ja. Ja, auch gerade, dass so jemand dann auch sagt, der ist bereit, Neues zu akzeptieren.
Ja, 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 aber ja, er war sehr super modern mit seinen Ansichten.
Toll. Und auch regiemäßig eben, wie gehst du mit solchen vielleicht ungewöhnlichen Regieeinfällen um? Also probierst du gern immer alles aus oder hast du auch ganz klare Grenzen, wo du sagst, nee, muss ich mir nicht antun?
Nein, also ich probiere alles aus. Also es geht ja nicht, wenn man da reinkommt und sagt, also so ist es, tut mir leid, das Stück geht so und so, da brauchen wir ja gar nicht hingehen. Das ist ja ein Blödsinn. Und ich lasse mir alles gefallen und ich habe ja gerade, wie gesagt, im Theater in der Wien jetzt hier im März, haben wir der Feurigen Engel gemacht von Prokofjew mit Andrea Breth als Regisseurin. Und das war auch was ganz, ganz anderes, als das Stück eigentlich ist. Aber es war tolles Theater, absolut tolles Theater. Man muss sich darauf einlassen. Schade, dass man das niemals gesehen hat.
Ach so, das war auch so eine Sache, die ihr gemacht habt.
Ja. Das für uns und das wurde nur für Fernsehen und für DVD aufgenommen und niemand konnte man es zeigen.
Ja, kein Live-Eindruck. Ja.
Aber es war geniales Theater und da ist sie natürlich, die ist super genial, die Frau. Also die hat so viele Einfälle und kann auch die Leute wahnsinnig gut führen.
Neben der Oper bist du auch ein gefragter Darsteller in der Operette. Wie auch jetzt eben, wir stehen hier gerade mit der Fledermaus auf der Bühne. Du hast den Danilo gemacht, den Graf von Luxemburg, die Fledermaus eben als Falke angefangen, dann schnell aber auch zum Eisenstein gewechselt. Was ist für dich der Reiz an diesem somit doch immer noch Vorurteilen behafteten Genre?
Ja, also Vorurteile gab es auf jeden Fall in Dänemark ganz viele. Aha. Weil das war so zweitrangig, also wo ich da studiert habe, so, ja, Operette, das singt man ja nicht. Und ich war natürlich auch ich habe ja gar keine andere Ansicht gekannt. Mhm. Und dann kam ich nach Wien und in der Volksoper, und damals war die Volksoper wirklich ein Operettenhaus. Also da war ja Polenblut, Sarjewitsch, da war Tausende Walzertraum, da war alles möglich. Und ich muss sagen, ich war ja alleine dort in Wien und ich habe jeden Abend im Theater verbracht.
Du hast dir das
und habe mir alle diese Operetten mir angeschaut. Und da muss ich sagen, da hat es eine Liebe erweckt in mir, so diese, und das war einfach die besten Leute auch. Das war einfach die besten Leute, die das gemacht haben. Vielleicht nicht so stimmlich, war auch nicht so wichtig, aber darstellerisch.
Ja, das Gesamtkonzept stimmt.
War das einfach so toll, dass ich das lieben gelernt habe. Und dann habe ich natürlich auch den Direktor Eberhard Wächter damals, der ja genauso eine große, große Liebe zu Operette hat, und sagt, wissen Sie, ein Graf von Luxemburg, den müssen Sie machen. Ich gebe Ihnen mal, er hat ein DVD. Ich gebe Ihnen mal ein DVD, ich will es aber zurückhaben. Ja. Schauen Sie sich das an. Und da habe ich ich liebe diese Operette. Also Graf von Luxemburg ist zwar sehr hoch zu singen, aber es ist fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Und gibt es die besten Melodien, wo man denkt, Gott, kommt das von dort? Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, diese tollen Melodien. Und das habe ich dann auch später gemacht. Und ja, ich hätte gerne, da gab es so viele Sachen, die ich ihm gerne erzählt hätte. Und ich weiß, dass er wäre sehr stolz. Also zum Beispiel mein Debüt in der Met war auch Fledermaus, war auch Eisenstein.
Ach, das war schon Eisenstein?
Das war Eisenstein, ja. Das war mein Debüt in der Met. Und da hätte ich mich schon gerne angerufen und gesagt, so ist es.
Ach, er wird es mitbekommen haben, denke ich.
Ja, hoffentlich. Ja.
Sie kann dem Kleine tralalalalala. Zum letzten seiner Lippen muss viel und oft ein Lippen. Und holt sich aus dem Glas Rubinen auf die Nase. Stand und holt dem Verein, dem König aller Weine, dem König aller Weine. Die Majestät wir an der Kahn, rings im Land, jubeln den Champagner, der ist der See genannt.
Aber bis heute ist das für dich auch, eben weil du es so kennengelernt hast und lieben gelernt hast, wichtig, diese Operette noch irgendwie dabei zu haben im Gepäck, ja?
Absolut. Also ich singe das liebend gerne, was ich unglaublich gerne machen würde irgendwo, aber das müsste fast in Wien sein, also in der Volksoper. Jetzt kenne ich diese neue Direktorin da nicht, aber wäre so ein Kiss Me Kate zum Beispiel. Es ist ein ganz, ganz tolles Stück. Und ich würde auch wahnsinnig gern irgendwann, jetzt habe ich ja mich da mit My Fair Lady befasst, ich würde auch den Higgins wahnsinnig gerne
unbedingt, ja.
Weil das ist eine ganz tolle Rolle, die ja leider immer nur, alles wird nur gesprochen dort. Und da steht ja richtige Töne und vielleicht könnte man sehen, wie es wäre, wenn man einmal singt.
Eine Revolution, probier es aus, vielleicht, was dann auch passiert, ja. Du unterrichtest auch, du gibst Meisterkurse. Wie ist das für dich, das Weitergeben an die nächste Generation?
Also ich unterrichte sehr gern, muss ich sagen. Ich lerne auch wahnsinnig viel selber, wenn ich das mache. Ich habe ja eine kleine Professur in Oslo an der Musikhochschule dort.
Du hast eine feste Klasse, ja?
Ja, also ich habe die Oberstufe sozusagen, alle die bald nicht mehr da sein soll, die habe ich dann. Also so die am weitesten sind.
Also den letzten Schliff, bevor es rausgeht.
Ja. Aber also das muss ich sagen, macht mir nicht so, muss ich sagen. Da ist schon viel Kraut und Rüben auch dabei. Also das, was mir sehr viel Spaß macht, was ich ja sehr viel hier in Deutschland mache, das ist die ganzen Opernstudios. Also ich bin hier in Hamburg im Opernstudio, war in München gerade, in Köln, in Düsseldorf, in NRW, das neue NRW-Opernstudio und so weiter. Und das muss ich sagen, das macht mir Spaß, weil da hat man wirklich Qualität, mit was man arbeiten kann. Und da merkt man auch, also wenn man da eine Woche ist oder so irgendwas, da geht was weiter. Ja. Und das ist toll. Und das tue ich einfach gerne. Ich mache viele Masterclass auch in der Konservatorium in Dänemark, also Opernstudio in Dänemark auch, bin ich eigentlich relativ fix da jedes Jahr. Und es ist gut, so ein bisschen zu folgen, was passiert auch bei den jungen Sängern und auch die ein bisschen Tipps zu geben, was die machen können und wie sie sich weiterentwickeln können. Und ich habe ja auch, also Gott sei Dank, so viele Kontakte zu den verschiedenen Theatern, dass ich manchmal Glück habe, dass ich jemanden da hineinschieben kann in einen Anfängervertrag oder so.
Irgendwas. Das ist natürlich ein riesen Glücksfall auch für die Sänger.
Ja, ja, und das ist eigentlich ganz gut, wenn ich an Leute glaube, dann tue ich auch die Arbeit dafür und ruf die verschiedenen Intendanten an und sage, so, weißt du, ich habe jemanden da, hör den doch mal an.
Also quasi das, was dir selber dieses Glück eben widerfahren ist,
ja,
machst du dann anderen möglich.
Ja, ja,
schön,
genau. Ja.
Schön. Wann hast du damit angefangen? Kam das früh, das Unterrichten für dich, oder war das für dich gar keine Perspektive am Anfang?
Also am Anfang überhaupt nicht, habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich glaube, das geht allen so. Also ich habe so viel zu tun gehabt mit dem Singen und das habe ich ja zum Glück immer noch, aber Es kam dann irgendwann die Frage, willst du nicht so ein, du hast doch so ein Riesenrepertoire, willst du nicht irgendwie, und ich habe mich immer so ein bisschen gefürchtet, was sage ich denn, also ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll, aber es fällt einen 100.000 Sachen ein, also das ist ja auch, also man sitzt ja da, wenn die ein Lied vorsingen, also das dauert 3 Minuten, man hat genau 3 Minuten zu überlegen, wie greife ich die ganze Sache an, ja, wo setze ich an, was hat Sinn, wenn wir sagen, wir haben 45 Minuten, was macht Sinn? Man kann nicht die ganze Technik umstellen in 45 Minuten, man kann nur so
Richtung geben.
Richtung und Lichtblicke, ja, und man kann sagen, denk darüber nach und so, du musst aufpassen, da sehe ich ein Problem mit das und das.
Dein Repertoire ist enorm. Also scheinbar hast du auch alles, was für ein Bariton geschrieben wurde, gesungen. Gibt es dennoch so unerfüllte Rollenwünsche, Sachen, die noch kommen dürfen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein Riesenglück gehabt, dass ich, also fast alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich auch wirklich singen können. Also ich habe ja bewusst auch das ganze Italienerfach rausgelassen, weil das überhaupt nicht für mich ist, gar nicht. Also ich habe keine, weder Donizetti noch Bellini noch Verdi.
Nicht mal probiert, das war für dich von vornherein.
Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Posa auf Französisch. Das war das Einzige, das habe ich in Wien gemacht. Aber auch nur, ich glaube, 2 Runden habe ich das gemacht. Ich habe es auch, nein, das stimmt nicht, ich habe es auch in San Francisco gemacht, auch auf Französisch. Mhm. Aber es lag mir nicht und es liegt mir nicht. Ich bin wirklich und singe am liebsten auf Deutsch, das muss ich sagen. Also das ist da, wo ich mich wirklich am wohlsten fühle und auch im deutschen Fach. Und also so, wo ich dann also eine große Traumrolle von mir war immer der Beckmesser im Meistersinger. Und den habe ich jetzt sehr oft gemacht und das macht mir unheimlich Spaß, das zu machen, jedes Mal, weil das ist wirklich, und ich bin davon überzeugt, dass man das richtig singen muss. Es ist keine Karikatur und so, das ist grauenhaft. Ja, also, ja. Es muss wirklich, hat so tolle Musik und das muss richtig gesungen werden.
Dass man euch noch nicht zu merken gewählt, das ist, was den Geist entschuss verfällt. Und gut, solange das Bettchen schon lebt und ihm noch ein Leib an den Lippen klebt, solange ich noch bei dem Meister was fällt, kommen wir an die und Max, das schwöre ich an der Tat,
eine der letzten Sachen, die ich mir gewünscht hätte, wäre Cardiac. Mhm. Und also wenn alles gut geht, was es ja nicht so scheint, dann soll das jetzt in Köln jetzt kommen, hier Mitte Juni.
Aber das wäre ein Rollendebüt, ja?
Das wäre mein Rollendebüt, ja. Das wäre Cardiac. Ich lerne das gerade, deswegen bin ich auch hier und lerne das. Und das ist ein tolles Stück, kurz, aber sehr heftig. Also es ist ja wirklich nur 1,5 Stunden lang. Also die dreiaktige Fassung, die vieraktige Fassung ist ja, soll man ja gar nicht spielen, meiner Meinung nach. Aber die dreiaktige Fassung, die Frühversion von ihm ist wirklich ganz, ganz stark. Und für mich gibt es ja immer viele Entdeckungen in diese 20-, 30-jähriger Komponisten, die in den 20er und 30ern viel geschrieben hat, die auch wegen der ganzen Nazi-Zeit nie aufgeführt worden ist. Und da liegen unheimlich viele Schätze noch verborgen, die man noch ausgraben müsste. Und da hoffe ich, dass jemand sich da die Mühe gibt, das auch spielen zu wollen, weil es gibt ganz tolle Goldschmidt, all diesen, es gibt von Schreker tolle Sachen, es gibt von Zemlinski, es gibt von allen möglichen da auch weniger namenhaften Komponisten und so. Es ist nur die Frage, ob also die Kultursituation wird ja immer schlimmer und schlimmer. Und Theater und die Politiker vor allem wollen Geld sehen, wollen Erfolg sehen. Und es ist schwierig, mit solchen Stücken die wieder aufzugraben, ohne zu wissen, ob das wirklich auch ein Erfolg wird.
Ist ja leider selten der Fall, auch weil die Leute so skeptisch sind bis heute.
Ja,
ja. Ja, und das sind natürlich leider nicht die Stücke, mit denen man Geld verdienen kann. Und ja, es war schon, wie du sagtest, bei der Operette, es gibt schon hier Polenblut. Wer kennt heute noch Polenblut? Ja, das war eine der bekanntesten Operetten seiner Zeit, ja. Und schon, dass auch solche Stücke vom Spielplan verschwinden, ist eigentlich ein Verbrechen an die Musikgeschichte.
Ja, es ist, also das, was ganz lustig war, also ich habe ja vor 2 Jahren oder so in München von Krenik Karl der Fünfte gemacht. Und wenn man Karl der Fünfte sagt, dann sagt man, boah, das kennt kein Mensch, ja, kein Schwein kennt das. Und man muss auch sagen, wo ich das Stück zuerst da, das ist Geschichteunterricht. Also das ist so, alles kann man auch nachlesen über den Karl der Fünfte. Und das hat der Krenek irgendwie so komponiert auch so. Sture 12-Ton-Musik vom Anfang bis ans Ende, weil er auch irgendwie zeigen wollte, dass er das konnte. Und ich bin da schon sehr mit so gemischten Gefühlen. Also erstens war das eine Riesenarbeit, das zu lernen, weil das, wie gesagt, ewig ist, das Stück. Und zweitens denkt man, boah, lohnt das sich wirklich? Dann war das diese Inszenierung von Furas del Baus, die so spektakulär wurde in München, dass das ein absolutes Anlaufstück wurde. Und der Nikolaus Bachler, der ja Intendant ist in München, dann kam zu mir, ja, Sie würden es nicht glauben, also wir haben das einmal in den Münchner Festspielen, Sie würden es nicht glauben, also Karl der Fünfte ist am ersten Tag ausverkauft worden. 2 Tosca-Vorstellungen mit Jonas Kaufmann sind noch nicht ausverkauft. Und ich ärgere mich so darüber, dass wir das nicht 3-mal spielen.
Das ist doch schön, dass es auch mal den Fall gibt.
Und das war schon ganz, weil das war so ein Hit, dieses Stück. Und mit solchen Inszenierungen, die ganz was ganz anderes darbieten, kommt auch ein ganz anderes Publikum. Ja, die vielleicht dann auch hineingehen und sagen, die spielen doch auch ein Not to the Figure, lass uns sehen, was das ist. Weil das hier war ein Publikum, junge Leute, ganz viele junge Leute, die sonst in Cirque du Soleil oder so irgendwas gehen. Die sind da, weil das war die Inszenierung, hat das geboten. Es war spektakulär. Das war ein Event, das war spektakulär. Und man kann nur hoffen, dass wenn nur, lass uns sagen, jeden Abend vielleicht 100 Leute sagen, schauen wir doch ein anderer Oper an auch, dann ist alles gewonnen.
Hast du eine Lieblingspartie von all diesen gesungenen, also die du ohne nachzudenken, wenn ein Agent anruft, jederzeit annehmen würdest? Gibt es da eine?
Also da gibt es viele Partien, immer gesagt den Bettmesser, jederzeit. Man spielt natürlich immer mit den, ich sollte da auch den Sax, aber
das ist für dich kein Thema, ja?
Nee, also ich habe so gedacht am Anfang, vielleicht könnte ich das später machen, aber nein. Sax ist mörderisch, das ist mörderisch und das liegt furchtbar tief und das muss man sehr, sehr aufpassen. Aber Beckmesser ist eine Traumrolle zu spielen und zu singen. Das, was ich auch also später hier jetzt gesungen habe, das war Lulu, also den Schön und Jack the Ripper. Und das muss ich sagen, das habe ich lieben gelernt, dieses Stück kam mir so sperrig vor am Anfang, aber wenn man da hineintaucht, ist das ganz, ganz toll. Ganz tolle Musik und ganz tolles Stück auch. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit dem dritten Akt, also mit der
diesem rekonstruierten.
Ja, mit den ganzen Paris-Szene und so. Das ist schon, das ist schwierig. Also, aber trotzdem, man kann nichts über die Musik sagen. Das ist einfach, es ist einfach super gut komponiert.
Ja. Hast du auch mal eine Rolle bereut, angenommen zu haben, die dir vielleicht geschadet hat oder die dir einfach so lag, dass du gesagt hast, nie wieder, war ein großer Fehler, oder konntest du aus allem irgendwas machen?
Ich glaube, ich konnte meistens, also weil ich muss auch sagen, bevor ich was annehme, dann überlege ich das schon 5-mal. Also das ist nicht so, dass ich einfach Ja sage, um Ja zu sagen, aber ich denke, also diese ganzen moderne Sachen, die ich gemacht habe, die haben mir schon irgendwas gebracht. Auch andere Sachen. Also ich habe zum Beispiel nur einmal, was ich wahnsinnig gerne wieder machen würde, wäre zum Beispiel Monteverdi, Ritorno di Ulisse in Patria.
Aber dafür wärst du auch offen, ja, für die alte Musik.
Ja, aber ich bin ja dahin gegangen und das war ein harter Kampf. Der arme Dirigent müsste ja mit mir so, bis ich das verstanden habe, dieses Prinzip, wie man sowas singt.
Ja, ja.
Weil du darfst ja nicht so viel die Noten da anschauen, weil die machen ja alles Mögliche anders als das, was in den Noten steht.
Ja.
Und
ist auch so eine geschlossene Welt irgendwie, habe ich das Gefühl. Man kommt da überhaupt nicht rein als, sage ich mal, klassischer Sänger in diese Barockschiene.
Schwer. Das war ganz schwer für mich und ich habe mich nie damit beschäftigt.
Ja.
Aber Monteverdi und neue Musik hat wahnsinnig viel miteinander zu tun.
Das stimmt.
Da ist diese Freiheit, die man in beiden haben muss. Und das ist interessant, das war interessant für mich. Also ich würde das sehr gerne noch einmal machen.
Ulisse hast du gemacht.
Ulisse, ja. Das würde ich sehr gerne noch einmal machen, weil das gibt eine, man ist auch gefordert, dass man diese ganze Kadenzen erfinden muss und so. Und da habe ich auch, also da war, kann ich mich erinnern, da ist ja das schönste, wie heißt das? Das heißt eine, wie heißt das? Lirone heißt das, oder? Das ist so ein 16 Seiten, das ist wie ein Cello, also das ist so toll. Und da war nur, ich habe so ein Rezitativ gehabt, nur begleitet von das war ein Traum.
Klangwelten, ja.
Ja.
Aber bei dir hat sich ja auch, ich meine, deine Stimme, wenn man so die Aufnahmen kennt, deine Stimme hat sich konsequent weiterentwickelt. Und bei deine Höhe ist so für mich beachtlich. Also ich kenne Tenöre, die mit dem Eisenstein mehr Probleme haben als du als Bariton. Hat sich da vielleicht nochmal so ein paar Möglichkeiten ergeben, ein paar Ausflüge ins Heldentenor oder jetzt so Zwischenfach, wäre das nochmal was für dich?
Also das kam zur Sprache, wo Holländer Direktor war in der Wiener Staatsoper. Dann hat er zu mir gesagt, sie müssen Siegmund machen. Da habe ich mir schon sehr überlegt, dass die machen einen neuen Ring. Und dann habe ich mir gesagt, Holländer, was soll ich denn nachher singen? Wer nimmt mich dann noch ernst? Aber wir machen das so, das ist nur so ein Ausflug. Aber das nimmt kein Mensch mehr ernst. Ich konnte sicher einen Siegmund singen. Ja. Also da bin ich relativ sicher, dass ich das singen kann. Auch ein Parsifal, aber dann hört es irgendwie auf. Max in Freischütz ist ein bisschen hoch und ein Lohengrin wird überhaupt nicht funktionieren. Ja. Geht gar nicht. Das ist zu hoch. Und ich kann nicht das ganze Leben da nur drei Rollen singen. Also das wäre mir einfach zu langweilig. Und ich habe es dann gelassen.
Ja.
Ich habe da oft damit gesagt, dass ich soll es einfach mal zeigen. Einmal ein Parsifal oder einmal ein Siegmund, weil das ist überhaupt kein Problem. Aber wozu? Wozu? Da gibt es genug.
Angst um den Weg zurück dann in dein Stammrepertoire.
Vielleicht, wenn ich da kurz bevor ich aufhöre.
Dann. Ja, genau. Bühnenabschied mit Parsifal.
Ja, warum nicht? Oder wenn, dann soll es Tristan sein.
Ja, da siehst du. Wir freuen uns drauf. Lieber Bo, vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für die Zeit, die du mir hier vor unserer BO geschenkt hast, auch nicht selbstverständlich.
Ja, hoffentlich geht das noch.
Ach, schon. Vielen, vielen Dank. Alles Gute weiterhin für dich und vor allem bleib gesund.
Ja, danke gleichfalls.